Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Reise durch die Weltkirche. Ihr heutiger Reiseführer bzw. am Mikrofon ist Mario Galgano. Unsere heutige Tour wird in Italien starten, wo über das sogenannte DICO diskutiert wird, und führt uns dann weiter nach Deutschland, wo über die Zukunft der Kindersoldaten besprochen wird, und weiter zur kleinen, aber umstrittenen Region Kosovo bis hin zum Tempelberg in Jerusalem und werden schließlich auf der Insel Kuba landen, wo die Caritas Hoffnung an die Einwohner schenkt. Doch bevor wir unseren Trip durch die Weltkirche starten, hören Sie zunächst die Nachrichten mit Marga Sanchez.
Bei einem Referendum in Portugal haben sich 59% der Wähler für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts ausgesprochen. Laut dem am späten Sonntagabend veröffentlichten offiziellen Endergebnis beteiligten sich lediglich 44% der Wahlberechtigten an der Volksabstimmung. Erst bei mehr als 50% Wahlbeteiligung wäre das Votum für die Regierung bindend. Der sozialistische Regierungschef José Sócrates kündigte aber bereits an, sich an das Ergebnis halten und eine Gesetzesänderung einleiten zu wollen. Laut den Plänen der Regierung soll zukünftig eine Abtreibung bis in die 10. Schwangerschaftswoche hinein straffrei sein. In der Schweiz sind zum ersten Mal seit ihrem Zerwürfnis die Vertreter der koptischen und äthiopischen Kirchen zusammengetroffen. Im äthiopisch-orthodoxen Kirchenzentrum in Opfikon bei Zürich führten die Kirchenmänner mehrstündige Gespräche. Über deren Inhalt ist laut Nachrichtenagentur KIPA aber noch nichts bekannt. Zu einem völligen Bruch der Kirchengemeinschaft zwischen koptischen und äthiopischen Patriarchen kam es 1994. Der Koptenpatriarch Shenouda III. Hatte für das von Äthiopien unabhängige Eritrea eigene Bischöfe geweiht und einen Patriarchen für Asmara ernannt. Die Äthiopier brachen daraufhin alle Beziehungen zu Shenouda ab.
Das waren die Tagesmeldungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Sie bereit? Wir starten nämlich unsere Reise durch die Weltkirche, und zwar mit Italien. Etikettenschwindel, das sieht die italienische Kirche in DICO. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein Gesetzesprojekt der Mitte-Links-Regierung von Romano Prodi, das Paaren, die ohne Trauschein zusammenleben, gewisse Rechte und Pflichten verbrieft. Das Gesetz für die Rechte zusammenlebender Menschen ähnelt dem französischen Zivilpakt Pax. Unverheiratete hetero- oder homosexuelle Paare können sich damit verpartnern und erhalten eheähnliche Rechte in Bereichen wie Versicherungen oder dem Erbrecht. Über die Kritik der Kirche zum neuen Gesetz weiß Marga Sanchez mehr.
Das ist eine Taufe, so sagt es die zuständige Ministerin, ausgerechnet mit einem kirchlichen Terminus. Denn heute haben wir im Kabinett einen Gesetzesentwurf für stabil Zusammenlebende bejaht. DICO bedeutet Rechte und Pflichten der Zusammenlebenden. Das ist also eine echte Taufe. Nein, eher ein Umtaufen, finden die italienischen Bischöfe. Denn das Kind, das jetzt DICO heißt, nannte sich bisher Pax. Und dahinter verbirgt sich ein und derselbe Sachverhalt. Eine Aufwertung von Beziehungen ohne Trauschein, die, so die Befürchtung der Kirche, die traditionelle Ehe abwerten wird. Wenn man genau hinschaut, dann bekommen die de facto Paare, darunter auch die Homosexuellen, einen Platz im öffentlichen Recht, nicht im Privatrecht, sagt Marco Politi, der Vatikanbeobachter der Zeitung Repubblica. Das war bisher nicht so. Und dieses Prinzip ist jetzt akzeptiert worden. Da sollten sich die Bischöfe mit aller Macht dagegen stemmen, forderte frühere Staatspräsident Francesco Cossiga in einem offenen Brief an den Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Camillo Ruini. Italiens Innenminister Giuliano Amato hingegen lässt über die Zeitungen von Montag ausrichten, er sehe mit Bitterkeit eine Kirche, die sich aus lauter Angst in einer Wagenburg verrammelt. Kardinal Ruini repräsentiert doch gar nicht die Katholiken, sagt Vatikanjournalist Politi und spricht damit aus, was viele im linken Lager wünschen. Marga Sanchez für Radio Vatikan.
Unsere Reise führt nach Deutschland. Zum Internationalen Gedenktag für Kindersoldaten am 12. Februar richten 13 deutsche Hilfsorganisationen einen gemeinsamen Appell an die Bundesregierung. Für das Hilfswerk Missio Aachen war Georg Nowak in Berlin. Er erklärt, was der Appell bezweckt.
Der erste Punkt ist die Prävention. Der zweite Aspekt ist, dass gerade auch von den Regierungen eingehalten wird, dieses Programm Straight 18, das heißt alle Soldaten, die in irgendwelchen Armeen eingesetzt werden, müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der dritte Punkt, das konzentriert sich auf Rehabilitationsprogramme, dass die ausgeweitet werden, damit Kinder, ehemalige Kindersoldaten nach dem Ende des Krieges oder wenn sie fliehen konnten, da auch eine entsprechende Hilfe erhalten.
Bereits vor 5 Jahren war das Zusatzprotokoll zur UNO-Kinderrechtskonvention in Kraft getreten, das den Einsatz von unter 18-jährigen Soldaten verbietet. Doch noch immer sind weltweit rund 250.000 Kinder im Kriegseinsatz. Novak sieht aber einen Hoffnungsschimmer, auch in dem so umstrittenen Einsatz von deutschen Soldaten im Kongo.
Die große Angst, die herrschte, dass Bundeswehrsoldaten in Konflikte geraten mit Kindersoldaten, war nicht gegeben, weil diese militärische Präsenz auch eine Form, sage ich mal, der positiven Abschreckung war. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen zu sehen. Die Politik, aber auch solche Friedenstruppen spielen eine wichtige Rolle und natürlich dann auch entsprechende kirchliche Programme.
Die kirchlichen Hilfswerke kämpfen laut Novak buchstäblich an 2 Fronten, gegen die Politik und gegen die traumatischen Erlebnisse der Kinder. Hier enden die Appelle, hier beginnt die Seelsorge.
Die Kindersoldaten hört der Krieg nicht auf, wenn der Frieden beginnt oder wenn ihnen die Flucht gelungen ist, sondern sie sind absolut traumatisiert, sind zumeist verhasst von der Dorfbevölkerung, weil sie an Überfällen beteiligt waren. Und da ist die, sage ich mal, Friedens- und Versöhnungsarbeit und die seelsorgerische und psychologische Hilfe etwas ganz Wichtiges. Und da hat die katholische Kirche, glaube ich, einen sehr großen Vorteil, nämlich dort sind Seelsorger präsent, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich um diese missbrauchten Seelen von diesen Kindersoldaten kümmern. Und ich will vielleicht nochmal ein Beispiel aufgreifen aus dem Norden Ugandas, wo seit 20 Jahren ein Bürgerkrieg wütet. Da gibt es einen deutschen Missionar, der den ja eigentlich den Titel trägt, Beichtvater der Kindersoldaten. In die Messen kommen zu ihm in großen Scharen ehemalige Kindersoldaten, die sich ihr Leid von der Seele reden müssen und die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie töten mussten und die jetzt sich an jemanden wenden müssen, den sie vertrauen können.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begeben uns weiter in einem uns nahegelegenen Ort, der aber seit einigen Jahren Schauplatz eines Konfliktes ist. Wir sprechen über den Kosovo. Bei einem Protest von Albanern gegen den Plan von UNO-Vermittler Marti Ahtisaari über die Zukunft der abtrünnigen serbischen Provinz Kosovo ist es am Samstag in Pristina zu Ausschreitungen mit Toten und Verletzten gekommen. Die abschließenden Verhandlungen über die Zukunft der südserbischen Provinz Kosovo sind verschoben worden. Statt am 13. Februar werden sie am 21. Februar in Wien beginnen. Bis Anfang März sollen diese Gespräche beendet sein. Die Verschiebung sei auf Wunsch Serbiens zustande gekommen. Belgrad will nach den Wahlen vor 3 Wochen zunächst sein neues Parlament zusammentreten lassen. Die albanische Seite habe dieser Verzögerung zugestimmt. Der Luxemburger Caritas-Mitarbeiter und Balkanexperte Michael Veit erklärt, weshalb der UNO-Plan weiterhin mit Absagen rechnen muss.
Was Marti Ahtisaari vorgelegt hat, ist eigentlich keine Lösung zur Statusfrage des Kosovo, sondern eher ein Angebot an die verschiedenen Seiten zu einer Lösung dann in einem späteren Zeitpunkt zu kommen. Nicht von ungefähr ist es ja so, dass die alle Seiten, also beide Seiten, sowohl die serbische Seite als auch die albanische Seite, sehr unzufrieden und sich enttäuscht gewiesen haben. Die Albaner auf der einen Seite sind enttäuscht, dass Marti Ahtisaari halt das Wort Unabhängigkeit eben nicht benutzt hat. Die Serben sind natürlich enttäuscht dadurch, dass sie sozusagen jeglichen Machteinfluss in dem Kosovo verloren haben. Genau da liegt der Konflikt. Wer hat die Macht im Kosovo?
Beim Kosovo-Konflikt scheint auch die Religion ein zentrales Element zu sein. Die Albaner sind mehrheitlich Muslime, während die Serben der orthodoxen Kirche angehören.
Die religiöse Komponente ist eine gewisse Rolle. Wenn man durch das Kosovo fährt, sieht man immer wieder zerstörte orthodoxe Kloster. Ich denke, dass die Aggressivität der Albaner sich nicht gegen die Religion der Serben, gegen die orthodoxe Kirche richtet, und auch nicht im Umgekehrt, dass es irgendwann eine Anti-Islam-Einrichtung gäbe auf Seiten der Serben, sondern es ist wirklich eine Frage der Ethnie ist, die aus jahrhundertalter lange Tradition eher darauf bezieht. Die Religionen können allerdings eine wichtige Rolle bei der Vermittlung spielen. Ich denke, da kann auch die katholische Kirche eine wichtige Rolle im Kosovo als Vermittler spielen.
Wir sind mit unserer Reise nach Jerusalem angekommen. In den Konflikt um die israelischen Grabungsarbeiten am Tempelberg ist Bewegung gekommen. Am späten Sonntagabend kündigte Jerusalems Bürgermeister Uri Lupoljanski unerwartet an, den umstrittenen Bau einer neuen Fußgängerrampe zum Platz vor der Al-Aqsa-Moschee zu verschieben. Wegen der Grabungen war es in der vergangenen Woche zu massenhaften Protesten in den palästinensischen Gebieten und in einigen arabischen Staaten gekommen. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischer Polizei hat es Verletzte gegeben. Hören Sie Gabi Fröhlich mit Hintergründen zu dem Geschehen in der Heiligen Stadt.
Zunächst ist es wichtig festzuhalten, es gibt keinen Stopp der bereits begonnenen Grabungen am Fuß des Tempelbergs. Die israelischen Archäologen arbeiten weiter, beschützt von rund 2000 Soldaten und Polizisten, die weitere Unruhen in der Jerusalemer Altstadt verhindern sollen. Die Grabungen verfolgen ein doppeltes Ziel. Zum einen soll die vor 4 Jahren teilweise eingestürzte Fußgängerrampe zum Mugrabi-Tor auf dem Tempelberg abgetragen und durch eine neue ersetzt werden. Weil aber unter den Trümmern dieser Rampe historische Funde aus mehreren Jahrtausenden zu erwarten sind, sind zunächst die Archäologen an der Reihe. Die rechnen damit, ganz unten auf die Fortsetzung einer bereits zum Teil freigelegten römischen Straße zu stoßen. Der Start dieser Grabungen am vergangenen Dienstag hatte in der muslimischen Welt wütende Proteste hervorgerufen. Hier hören wir den Leiter der Al-Aqsa-Moschee, Mufti Mohammed Hussein, und einige seiner Mitarbeiter oben auf dem Tempelberg. Für sie heißt der jedoch Al-Haram As-Sharif, das edle Heiligtum. Denn hier oben stehen im Andenken an des Propheten berühmte Reise in den Himmel, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Der Mufti und seine Mitarbeiter machen ihrem Unmut über das Vorgehen Israels Luft. Ihr Gegenüber sind namhafte Vertreter der Jerusalemer Kirchen. Die orthodoxen, katholischen, lutherischen und anglikanischen Bischöfe haben nämlich am Samstag den Muslimen auf dem Platz vor der Moschee einen Solidaritätsbesuch abgestattet. Die Kirchenmänner, allesamt arabischer Herkunft, können die Erregung der Muslime über die Grabungen nicht weit von den bedeutsamen Heiligtümern des Islam gut verstehen. Der palästinensische lutherische Bischof Munib Younan erklärt:
Jeder religiöse Ort, egal welcher Religion, ist sehr sensibel in Jerusalem. Wir fordern alle auf, die anderen zu respektieren und nicht einfach die Empfindlichkeiten der anderen zu übergehen. Denn dadurch werden politische Konflikte zu religiösen Kriegen. Dagegen wenden wir, christliche Führer, uns energisch. Religion ist hier enorm wichtig. Jeder bei uns, auch wenn er nicht praktiziert, fühlt sich tief mit seiner Religion verbunden. Wir sagen deshalb, es ist wichtig, die Sensibilität aller heiligen Stätten zu respektieren, die der Christen, die der Moslems und die der Juden.
Genau hier sehen die einheimischen christlichen und muslimischen Führer aber das Problem. Vor allem beklagen der Mufti und seine Leute, dass die Grabungen und der geplante Rampenbau nicht mit ihnen abgesprochen worden seien. Sie seien einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Zwar erklärt Israel, dass die Grabungen die Moschee nicht beträfen, aber das sehen die Muslime anders. Sie fürchten, dass damit an die Fundamente ihrer Heiligtümer gerührt werden könne. Allein schon der Verdacht wirkt in der derzeitigen gereizten Stimmung explosiv. Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Michel Salbach, kann deshalb absolut nicht begreifen, warum die Grabungen ausgerechnet jetzt begonnen werden mussten.
Unsere Botschaft ist, wir wollen Frieden in dieser Stadt. Und der Friede zwischen den Religionen ist wichtiger als die Archäologie. Der Friede kann nicht warten. Die Archäologie kann warten. Auch noch ein paar Dutzend Jahre. Dieser Ort ist explosiv. Schon jetzt hat es massive Demonstrationen gegeben und man spricht von einer drohenden neuen Al-Aqsa-Intifada. Wir hoffen, dass die israelische Regierung vernünftig genug ist, die Grabungen zu stoppen. Denn wenn jetzt trotz der Proteste weitergearbeitet wird, dann riskieren wir, dass die heiligen Stätten wieder zu Orten des Krieges werden. Darum lasst uns lieber warten, bis wir eine stabile Lage im Land haben. Dann können wir uns auch wieder der Archäologie widmen.
Das Misstrauen zwischen den verfeindeten Gruppierungen im Heiligen Land sitzt tief. Die Muslime beklagen, sie würden immer mehr aus Jerusalem herausgedrängt durch Enteignungen, Mauerbau und Benachteiligung bei Baugenehmigungen. Das einseitige Vorgehen Israels beim Neubau der Fußgängerrampe gibt diesen Vorwürfen neue Nahrung. Der unerwartete Beschluss von Bürgermeister Uri Lupoljanski soll solchen Verdächtigungen die Grundlage entziehen. Man wolle absolute Transparenz bei den Arbeiten, erklärte der eigentlich aus der ultraorthodoxen jüdischen Szene stammende Lupolianski der Presse. Und man wolle den Bau der Rampe verschieben, bis ein Gesamtkonzept für die Zone entworfen sei. Dabei aber würden die Behörden die Vertreter der Muslime Ostjerusalems einbeziehen. Das Dialogangebot des Bürgermeisters, übrigens ohne Zustimmung der Regierung in Tel Aviv, kommt spät. Jetzt muss sich zeigen, ob beide Seiten auch zu einem echten Dialog bereit sind.
Die Reise durch die Weltkirche führt uns nach Kuba. Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes und des hohen Alters wird Fidel Castro kaum je an die Macht zurückkehren. Das sagte der kubanische Botschafter in der Dominikanischen Republik Juan Astiasaran Ceballo im örtlichen Fernsehen. Somit räumte er als erster kubanischer Staatsmann ein, dass Castro seine Partei und Staatsämter endgültig aufgeben könne. Und was macht die katholische Kirche in Kuba? Nach der Einlieferung Castros ins Krankenhaus im August organisierte sie auf ganz Kuba einen Gottesdienst, bei dem um Besserung gebetet wurde. Die US-amerikanische Regierung hofft ihrerseits, dass sich nach Castro eine Wende auf der Insel abzeichnen wird. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich aber angespannt, nachdem die amerikanischen Behörden vergangene Woche kubanischen Intellektuellen die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert hatten. Solche Einreiseverweigerungen haben sich auf amerikanischer und kubanischer Seite in den vergangenen Wochen vermehrt. Immer wieder flüchten Kubaner in den benachbarten US-Bundesstaat Florida. Wir haben mit dem Bischof von Orlando, Florida, Thomas Wensky, gesprochen. Er hat Kuba in den vergangenen Tagen besucht.
Ich denke, dass die Hoffnung im Moment das Wichtigste für Kuba ist. Die Tatsache, dass viele Kubaner eine Zukunft außerhalb ihres Landes suchen, ist ein Zeichen dafür, dass sie die Hoffnung verloren haben, in Kuba eine Zukunft zu sehen. Daher denke ich, dass die Kirche die Aufgabe hat, den Frieden in der Gesellschaft zu ermöglichen und eine Zukunft für die Kubaner aufzubauen, und zwar für die Kinder und alle, die dort geboren sind.
Eine wichtige Funktion für die Zukunft der Insel hat die Caritas, wie Bischof Wensky weiß.
Caritas Kuba hat ihre Tätigkeit ausgeweitet, auch wenn sie durch staatliche Vorgaben behindert wird. Es ist nichtsdestotrotz erstaunlich, wie sich diese Institution in der kubanischen Gesellschaft integriert hat. Damit hat Caritas auch die Solidarität in der Gesellschaft gefördert. Daher ist sie ein wahres Zeichen der Hoffnung für das heutige Kuba.
Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, haben wir zum Schluss noch die aktuellsten Zahlen über die Weltkirche, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Die Zahl der Katholiken weltweit steigt nämlich weiter an. Das geht aus dem neuen päpstlichen Jahrbuch, auf Italienisch Annuario Pontificio, hervor, das heute dem Papst überreicht wurde. Von 2004 bis 2005 übersprang danach die Zahl der Katholiken insgesamt erstmals die Marke von 1.100.000. Der Zuwachs von 1,5% entspricht allerdings im Wesentlichen dem allgemeinen Zuwachs der Weltbevölkerung. Und mit den aktuellen Zahlen aus der Weltkirche endet auch unsere Reise durch die Weltkirche. Weitere Informationen können Sie wie immer auf unserer Homepage unter der Adresse www.radiovatikan.de nachlesen und hören. Ihr heutiger Reiseführer Mario Galgano verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen eine schöne und gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.